Ich möchte zu Anfang kurz beten. Jesus, wir sind hier in deinem Namen und wir wollen das Wort Gottes hören, das du ja verkündigt hast damals. Und wir wissen, wir brauchen deine Kraft dazu, dass wir das auch aus deinem Wort herausnehmen können, was du uns sagen willst. Deshalb bitte ich, Heiliger Geist, komm du und mach dieses Wort lebendig. Jeweils die Aussage oder den Satz oder das Wort, was jeder heute Abend braucht, dass er etwas mit nach Hause nehmen kann, was ihm beschenkt. Von dir kommt es. Danke. Amen. Ja, liebe Gemeinde, nanu. Besser so, ja, gut, dann bin ich ein bisschen näher dran, ja. Also, nanu, 34,50 kriege ich plötzlich zurück. Ich habe da nur 20 Euro hingegeben. Denkt der Mann, der gerade an der Kasse bezahlt hat, soll ich der Verkäuferin das zurückgeben oder soll ich mich einfach bedanken und nach Hause gehen? Ja, ich glaube, sowas kennen wir, solche Alltagssituationen, wo man plötzlich irgendwie, versucht ist. Man ist versucht, dem, was man so gerade denkt, ich könnte jetzt bereichert sein, ich könnte jetzt irgendwie da plötzlich beschenkt sein, für sich nimmt, obwohl es nicht das Richtige ist. Versuchungen, die haben einfach einen prickelnden Reiz. Sie gaukeln uns vor, ach, das ist doch gut für dich, nimm es nicht so genau. Da springt was für dich raus. Sollte ich nicht doch, kommt dann auch die Frage. Ja, ich glaube, solche Situationen kennen wir nicht nur an der Kasse, sondern im Alltag immer wieder, wo wir versucht sind, Dinge zu machen oder anzunehmen, die einfach nicht richtig und gut sind. Wir müssen uns entscheiden. Versuchungen sind Situationen, wo wir einfach zu einer Entscheidung gedrängt werden. Entweder zu sagen, nein, das kommt für mich nicht in Frage, oder eben, machen wir doch diesmal eine Ausnahme. Das Wort Versuchung ist uns allen bekannt. Am harmlosesten ist es ja in diesem Bereich des Gaumengenusses, des Essens und so. Ne? Ich erinnere mich an eine Werbung, die ist aber schon sehr alt. Die zarteste Versuchung, die es je gab, war mal eine Reklame für eine Schokoladensorte. Gibt es heute noch? Nee. Ja, Versuchungen sind Verlockten und wo man ihnen verfällt, kann es ein böses Erwachen geben und das im Großen wie im Kleinen, im Bereich des Persönlichen oder auch bis hin zur großen Politik. Es geht heute um die Versuchung Jesu. Darüber möchte ich predigen. Alles hängt eigentlich davon ab, wie er in den Situationen der Versuchung sich entscheidet. Und diese Konsequenzen, wie Jesus sich entscheidet, die sind eigentlich wichtig, nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Für uns alle Menschen, er ist ja für alle gekommen. Und so hat diese Geschichte der Versuchung Jesu einen ganz zentralen Platz, zumindest im Lukas-Evangelium. Und zwar an der Stelle, wo Jesus am Anfang als Erwachsener dann getauft worden ist. Gott hat ihn proklamiert als seinen Sohn, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und dann könnte man denken, nun wird er jetzt gleich losgeschickt und kann das Evangelium verkündigen und kann auch heilen und was er alles für Aufgaben vor sich hat. Aber nein, er geht zuerst in die Wüste. In die Wüste. Er muss sich erst bewähren. Also die Wüste ist ein Ort, wo nichts ist, wo alles öde und leer ist, wo also als Ort der Versuchung und der Bewährung bekannt, vor allem damals in der Bibel, schon im Alten Testament, kommt sie oft vor als Ort der Gottesbegegnung für Mose zum Beispiel, der ja auch die Gesetze dort empfangen hat, oder Elia, der dort ein großes Gottesurteil vollzogen hat und dann auch in die Wüste entflieht. Wir kennen so manche Geschichten vielleicht noch zusätzlich. Und sie ist verbunden mit der Zahl 40 ganz oft. 40 ist eben eine Zahl, die andeutet, hier geht etwas bis an die Grenze. Bis an die Grenze des Erlebbaren, Erträglichen und des Lebens überhaupt. Ich lese nun den Predigttext, und zwar aus Matthäus 4, den Verse 1 bis 11. Ich habe vorhin gesagt, Matthäus. Also die Versuchungsgeschichte steht bei Matthäus. Ich lese, nach der Taufe wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werde. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehle geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, die Engel Gottes traten zu ihm und dienten ihm. Es ist erstaunlich, Jesus geht eigentlich nicht so einfach in die Wüste, setzt sich also dem allen nicht unbedingt von sich aus, sondern er wird dorthin geschickt. Vom Geist Gottes, von Gott selber wird er in die Wüste geschickt, damit heißt es, er vom Teufel versucht würde. Also Gott selber versucht ihn nicht, aber er lässt es den Teufel machen. Warum den Teufel? Ja, wir werden das noch merken, welche Rolle der Teufel spielt. Ja, vom Teufel ist hier die Rede. Wer glaubt denn heute noch an den Teufel? Das war doch damals im Mittelalter, wo die Leute noch nicht aufgeklärt waren. So hört man es jedenfalls öfter von diesem und jenem. Das ist so in unserer Gesellschaft eigentlich so die Haltung. Teufel, ja, nee, das war mal. Christen glauben eigentlich nicht an den Teufel. Ich glaube auch nicht an den Teufel, nebenbei gesagt. Ja, zumindest in diesem Sinne nicht, wie ich an Gott, an Jesus glaube. Glauben heißt ja nicht für wahr halten. Den Teufel halte ich für wahr. Und viele von Ihnen ja auch wahrscheinlich. Ich glaube aber an Jesus. Ich glaube heißt Vertrauen, verbunden sein, aber eben nicht, wie viele denken, naja, für wahr halten. Christen haben eigentlich immer an den Teufel geglaubt, in früheren Jahrhunderten. Und da, wo ernsthaft heute auch Menschen Christen sind, wirklich ernsthaft von Herzen Jesus vertrauen, da werden sie auch an den Teufel glauben, in diesem Sinne von für wahr halten, weil sie eben auch von ihm so manches schon erlebt haben oder erfahren haben. Ja, bis dahin, dass Leute auch sagen, ja, der ist mir auch schon begegnet. Es ist mir eine Christin bekannt, ich erinnere mich daran, die hat mir mal erzählt von einer Sendung im Fernsehen, in einem der Kanäle, hat sie eben von einer Frau gehört und die hat so ihre Geschichte erzählt. Sie war in okkulte Praktiken verstrickt und zwar hat sie, um das kurz zu machen, so schleichend in sich eine Stimme wahrgenommen, die sich so eingeschlichen hat, war aber nur innerlich eigentlich hörbar, wurde aber immer lauter innerlich für sie. Sie bekam Befehle, von diesem Befehl her zum Beispiel ganz harmlos, leg die Kissen bitte ordentlich aufs Sofa in die Ecke. Bis hin zu diesem Befehl, der dann eines Tages kam, nimm das Messer, schneid dir die Pulsadern auf. Und sie erzählte, dass sie einfach diesem Befehl gehorchen musste. Sie konnte dem nicht mehr widerstehen. Zum Glück oder Gott sei Dank, als sie das machen wollte, kam plötzlich Hilfe, sie wurde gerettet. Und durch den späteren Kontakt, den sie dann mit der Gemeinde bekam und intensiven Gebet, wurde sie auch schließlich frei von diesen bösen Mächten, die sie, ja, teuflisch waren die, die sie so besetzt hatten. Und sie warnt, sagte dann die Bekannte, nun von da an ordentlich davor, sich ja nicht dem Teufel so auf den Leim zu gehen. Paulus, der ja anfänglicher Christenverfolger war, der ja auch eifrig war und auch schon wirklich ein gläubiger Mann für Gott gestritten hat, er hat einmal in Römerbrief ein Wort gesagt. Ich denke, das ist so ein bisschen rückblickend auf seine Zeit, als er noch nicht von Jesus überwältigt worden ist und in seinen Dienst gerufen worden ist, den Satz geprägt: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Und ich denke, das ist genau die Sache des Teufels, uns dahin zu bringen. Darin hat er Interesse, dass in diese Richtung uns zu beeinflussen, dass wir eben nicht das Gute tun, sondern eigentlich das, wo wir merken, das ist nicht gut, das will ich eigentlich nicht. Aber da will uns der Teufel hinbringen, genau dahin. Das kennen wir, denke ich, auch an vielen Stellen, dass wir eben auch solche Dinge getan haben, die wir eigentlich nicht tun wollten. Und das kann einem eben auch passieren, wenn man schon sein Leben Jesus übergeben hat. Aber wir wissen eben, weil wir wissen, wie die Geschichte Jesu ausgegangen ist und was sie uns eigentlich geschenkt hat, dass wir mit solchen Verfehlungen zu ihm kommen können und sie ihm präsentieren können und sagen, Herr, vergib mir. Zurück aber zu den Versuchungen Jesu jetzt im Einzelnen. Und was hängt eigentlich nicht alles daran, dass diese Versuchungen wirklich bestanden werden von Jesus, dass er ihm nicht auf dem Leim geht, dem Teufel? Jesus hat also die Erprobung, ob Jesus ihm wirklich gehorcht als Sohn Gottes, als Erlöser, der er werden soll und sein soll, als Heilsbringer testen wollen. Der Versucher weiß ganz genau, dass hier alles auf dem Spiel steht. Ja, das Wohl aller Menschen, ja, das Überleben aller Menschen, dass sie nicht verloren gehen. Wenn es ihm gelingt, Jesus von diesem Weg, Gottes Auftrag zu erfüllen und Gott zu gehorsam zu sein und von ihm abhängig zu bleiben bis ins Letzte, dass er, wenn er davon weggekriegt wird, denkt der Teufel, dann habe ich das Werk Gottes, was er für die Menschen sich erdacht hat, sie zu erlösen, kaputt gemacht. Dann stirbt Jesus am Kreuz als Sünder und nicht für uns als Sünder. Dann wäre er einfach nicht in der Lage, unsere Schuld auf sich zu nehmen und zunichte zu machen, dann würde er nicht ohne Schuld sterben, sondern eben wie wir alle Menschen auch als Schuldige. Also es hängt wirklich alles dran, dass Jesus diese Versuchungen des Teufels besteht. Und der Teufel geht, wir haben es eben gehört, da eigentlich als kenntnisreicher Psychologe ran. Er macht das ganz geschickt, ich kann nicht alles jetzt entfalten, und auch als geschickter und kenntnisreicher Theologe. Zu den drei Bereichen, wo Jesus versucht wird, die erste Frage ist die Brotfrage. Da geht es also um Brot, oder Brot des Lebens. Also die Dinge, die wir für unseren Leib brauchen, um gut auszukommen. Wir erinnern uns, Dritte Reich, da hieß der Slogan Arbeit und Brot. Und damit hat quasi dahinter dem Ganzen steckt natürlich der Versucher, damals mit Hitler und so weiter, Millionen von Menschen erstmal eingebunden, ihm zu folgen, und dann sind schließlich nachher Millionen von Menschen umgebracht worden, ermordet worden. Wer die Brotfrage löst, der ist nicht unbedingt ein Wohltäter der Menschen, er kann auch zum Verderber werden. Und das macht uns die Geschichte sehr, sehr deutlich. Brot für den Leib, das ist irgendwie wichtig. Und wir haben uns ja auch in den letzten Jahrzehnten wirklich daran gewöhnt, wirklich mit vielem auszukommen, ja, alles zu haben, Wohlstandszeit haben wir, denke ich, alle irgendwie erlebt. Und es wurde immer mehr und dergleichen. Wir hatten nie um unser Brot und um unseren Leib Sorge zu tragen. Und wir haben das vernachlässigt, was aber ganz wichtig ist, was uns Jesus damals den Menschen schon nahegebracht hat und was er uns auch heute nahebringen will, nämlich dieses Brot für die Seele. Wer zufrieden ist mit dem, dass er gut versorgt ist, der lebt zwar zunächst wirklich gut und es geht ihm gut und er hat doch alles, aber was er leicht vergessen kann, und das ist, denke ich, in unserer Geschichte, wenn man so zurückdenkt und zurückgeht, der Fall gewesen bis heute, dass man eben diesen seelischen Bereich, das, was brauchen wir noch, um erfülltes Leben zu haben, um wirklich auch in uns innerlich zufrieden zu sein, auch mich uns freuen zu können, wenn wir diesen Bereich total ausklammern. Man hat ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg davon geredet, wo alles in Trümmern lag, den Menschen ging es schlecht, dass sie wieder zur Kirche gingen, dass die Kirchen wieder voll waren. Also da war irgendwie ein neues Fragen, wie ist es eigentlich mit dem Bereich, was macht mein Leben eigentlich, was erfüllt mein Leben? Es kann nicht nur das Brot sein, es muss Brot vom Himmel sein. Ja, die zweite Frage ist die Wunderfrage, beeindruckend und beliebt. Darum geht es bei dieser zweiten Versuchung. Wir sind, glaube ich, auch im Kleinen, wenn wir keine großen Koryphäen sind, doch so ein bisschen darauf aus, auch zu beeindrucken, also zu sehen, dass die Leute auf einen schauen, dass alles, dass man gut ankommt. Jesus wurde vom Teufel an dieser Stelle jetzt auch versucht. Man könnte vielleicht denken, so etwa könnte der Teufel es formuliert haben, du kannst doch, du bist doch der Erlöser und du sollst dich doch jetzt auch zeigen. Du kannst doch das jetzt auch ordentlich machen, indem du da richtig den Leuten beweist, ich habe wirklich Kraft und Macht und ich kann alles. Und deswegen nimmt er ihn mit auf den Tempel, also oben auf die Zinne. Er soll sich runterwerfen. Welch ein Event wäre das gewesen? Jetzt Jesus vor den Augen der Leute, man muss sich vorstellen, da kommen wirklich die Leute zusammen und erleben hier, jetzt lässt sich einer fallen und er wird von den Engeln aufgefangen. Wow, was wäre das für ein Event gewesen? Ja, und genau das will ihm der Teufel schmackhaft machen. Du kannst das doch, steht doch in der Bibel. Also im frommen Gewand kommen oft Versuchungen auf uns zu und war es schon bei Jesus. Und ich denke, ihr kennt auch Situationen, wo Leute mit frommen Worten einem auch irgendwo hinziehen wollen, beeindrucken wollen, wo aber es nicht der richtige Weg ist. Ja, Jesus weiß, dass es nicht um die Begeisterung der Leute geht. Das will er gar nicht. Er will gar nicht, dass die Leute von ihm begeistert werden, sondern er will eigentlich, dass sie von Gott begeistert werden, dass sie gebunden werden an Gott, dass Gott ihnen wichtig und groß wird. Es geht letztlich um Gott. Und deswegen sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Widerstand, das wird eben hier auch deutlich bei Jesus, kommt eben daraus, dass er dem Wort Gottes fest vertraut, dass er aus diesem Wort lebt und deswegen den Rat, ihr werdet das vielleicht machen und schon lange machen und auch vielleicht konsequent machen, dass man eben auch oft liest in der Bibel, möglichst regelmäßig sich das angewöhnt, weil eben das Wort Gottes, das in der Bibel steht, eben autorisiertes Wort ist, das durch den Mund Gottes geht. Das ist dann auch Brot für die Seele. Man könnte sagen, Gott ist das Zentrum und das Zentrum, wenn man es auf ein Gebot fassen will, ist dieses: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst und vor allem, das sollst du mich lieben. Das ist, denke ich, Schutz, wenn wir darauf stehen, auf dieser Grundhaltung, Gott lieben und auch dann den Nächsten lieben, wie wir dem Teufel auch widerstehen können. Und jetzt die letzte Versuchung, die Herrschaftsfrage. Herrschen über alles. Der Teufel bringt ihn auf einen hohen Berg, also von wo man ganz viel Überblick hat über die ganze Welt und zeigt ihm das alles und will ihm weismachen, ja, das gehört dir alles, das wird dir alles gehören, wenn du vor mir niederfällst. Also er kommt hier vielleicht auf diese Weise, dass er zu Jesus sagen will, Mensch, du musst wirklich auch den Leuten zeigen, dass du der Messias bist, dass du der Erlöser für die ganze Welt bist. Das muss doch sichtbar werden. Und dazu gehört es doch auch, dass du nicht nur so ein paar Wunder hier um dich herum tust und ein paar schöne Geschichten erzählst. Du darfst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du musst auch in der großen Politik mitmachen, vorne an. Aber Jesus lässt ihn eigentlich gar nicht richtig ausreden, sondern er scheucht ihn weg. Hau ab, Satan, du meinst nicht, was menschlich ist, sondern er sagt jedenfalls, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Das ist der Maßstab für Jesus. Und das, von da an hat der Teufel ihn auch verlassen. Und wir wissen, er hat es ja dann nochmal versucht, zu seinem Kreuz ist es ja gekommen. Und da hat er dann endgültig gedacht, jetzt habe ich ihn aber. Aber Gott konnte jetzt auch die Sünde der Menschen auf ihn legen. Er konnte ihn dafür sterben lassen, dass der Mensch jetzt frei wurde. Und das hat er bestätigt durch seine Auferstehung. Er hat ihn wieder auferweckt. Er hat ihn wieder auferweckt und damit auch vor aller Welt sichtbar gemacht. Der Teufel ist nicht der, der diese Welt beherrscht. Das bin ich. Und ich bin auch heute da. Und deswegen hat ja auch Jesus den Heiligen Geist gesandt, damit diese Kraft Gottes auch unter uns ist und damit er auch unter uns wirklich erlebt werden kann, dass wir aus dieser Erlösung, auch die Jesus uns errungen hat, leben können. Es ist wichtig, Gott gehorsam zu sein, immer wieder auch gehorsam zu werden, wo wir in Schuld fallen. Wie gesagt, wir können eben auch immer wieder Vergebung von ihm empfangen. Aber diese Verbindung soll immer wieder hergestellt werden und darum geht es. Und das ist Glaube. Zum Abschluss noch eine wahre Geschichte einer Versuchung in unseren Tagen. Sie handelt von einem Deutsch-Vietnamesen, Er wuchs in Sachsen auf. Schon als Kind war er sehr aggressiv und immer wieder schlug er sich, so schlug seine Mitschüler in der Schule. 7-mal musste er die Schule wechseln, weil man es mit ihm nicht mehr aushalten konnte und er konnte dann schließlich auch gar nicht mehr einen Schulabschluss machen, weil ihn keiner nehmen wollte. Er ging also ohne Schulabschluss mit 17, geht auf Partys, trinkt viel Alkohol und auch die Drogen spielen da eine ganz große Rolle mit. Und dann hat er einen zweifach versuchten Totschlag versucht und da wurde er dann gefasst und kam quasi 4 Jahre ins Gefängnis. 4 Jahre ins Gefängnis und als er wieder rauskam, war er noch aggressiver, war es noch schlimmer mit ihm. Aber wie das so manchmal ist, er lernt eine junge Frau kennen, in die verliebt er sich. Und ja, das wirkt etwas in ihm, dass er tatsächlich sein Leben ändern will. Er macht viele Entzugstherapien, aber immer wieder bricht er sie ab, er schafft es nicht, bis er schließlich in ein christliches Lebenseinrichtung, bis er in ein christliches Lebenshilfehaus oder wie man es nennen soll, oder eine Einrichtung, die christlich geprägt war, in dieser Richtung besuchte. Und da gab es auch Gottesdienste und in diesen Gottesdiensten merkte er, da kommt ein innerer Friede in mich rein, den ich bisher nicht gekannt habe. Und plötzlich war sogar der Hass weg, der eigentlich immer in ihm da war. Nach wenigen Wochen entscheidet sich dann dieser David für den Glauben an Jesus, gibt sein Leben Jesus in die Hände, ja, und ist nun Christ. Einige Wochen darauf findet bei einer Haushaltsauflösung, findet er in der Waschmaschine, im Wäschetrockner, der da zum Verkauf stand, 120.000 Euro. Er selbst hatte noch aus seiner Zeit 30.000 Schulden, weil er so eine kriminelle Karriere gemacht hat. Und trotzdem gibt David an dieser Stelle, wo er plötzlich so reich war, das Geld zurück. Er sagt darüber dann, das war so etwas wie meine Reifeprüfung für meinen Glauben. Das war so etwas wie eine Reifeprüfung für meinen Glauben. Und seine Schulden stottert dann der David nun weiterhin mit seinem kleinen Verdienst, den er hat, ab. Und für seine Ehrlichkeit wurde dieser David von den Lesern einer schleswig-holsteinischen Zeitung zum Menschen des Jahres gewählt. Die haben also davon mitbekommen, Mensch des Jahres. Das ist schon was in unserer heutigen Zeit, wenn Leute wirklich so ehrlich sind. Und es hing bei ihm damit zusammen, dass er Jesus kennengelernt hat und ihm sein Leben anvertraut hat. Ja, packen wir es auch als Christen an, da wir täglich auch Versuchungssituationen ausgesetzt sind, die mit diesem Herrn, packen wir es an, kommen wir immer wieder zu ihm und bereden das mit ihm, wenn es uns nicht klar ist. Und wenn wir fallen sollen und in Schuld kommen, kommen wir auch zu ihm und bitten um Vergebung. Dann, denke ich, werden wir den Schlichen des Teufels immer wieder auch entgehen können und werden ein Leben in Frieden und mit Zukunft haben. Amen.